NDR Info. Redezeit.
(08000) 441777, das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Worüber reden wir? Wir reden über etwas, was wir alle kennen, ich sag mal nahezu alle kennen und mehr oder weniger auch erlebt haben oder gar erleben. Das heißt, wir reden heute Abend über, wir reden über die Familie. Die Frage, ob das jeder kennt, da müssen wir noch drüber reden. Auf jeden Fall fragen wir heute Abend, was ist Familie heute eigentlich und was hat sich in den vergangenen Jahrzehnten oder Jahren verändert? Was wird aus dieser klassischen Familie? Klassisch heißt Vater, Mutter, zwei Kinder. Was wird daraus? Vergangene Woche, das haben Sie gehört und miterlebt, stimmte der Bundestag ab für die Ehe für alle. Und daraus stellt sich die Frage, sind gleichgeschlechtliche Ehen, sind das auch Familien? Können das Familien sein? Die einen sagen nein, sie argumentieren biologisch im Sinne von Zeugung und Gebären. Und die anderen sagen gleichgeschlechtlich, natürlich können das Familien sein. Sie argumentieren sozial und denken an die Gemeinschaft. Was meinen Sie? Wandelt sich das Bild der Familie und vielleicht auch an Sie die Frage gerichtet und dazu wissen Sie bestimmt was zu sagen. Was ist Familie eigentlich für Sie? 08000 441777.
Ich finde auch Freunde gehören zur Familie eigentlich, weil es ist einfach die Leute, mit denen man halt am meisten so Zeit miteinander verbringt. Also ich glaube nicht, dass man das jetzt klassifizieren kann, so okay, Eltern und Kinder, Onkel und so weiter, spielen viel mehr Faktoren für mich mit ein.
Familie ist für mich noch Mutter, Vater, Kind, eindeutig. Gut, man muss auch das Rechtliche sehen, wenn viele Paare dann zusammenleben, gleichgeschlechtlich, okay, das kann man regeln. Aber ist schwer zu sehen, dass es eine Familie ist.
Familie ist eher das, was man selber entscheidet, bin ich der Meinung. Also gar nicht mehr richtig so die Blutsbande, sondern eher das, was man sich selber aussucht. Ich stamme persönlich selber aus einer Regenbogenfamilie. Ich habe zwei Mütter. Also für uns ist es halt doch ein großes Thema, weil eingetragene Lebenspartnerschaft ist nun mal einfach nicht das Richtige. Es sind nicht die gleichen Rechte, es ist einfach so.
Also ich denke schon, der familiäre Zusammenhalt ist ja definitiv immer noch da. Ich denke, daran hat sich jetzt nichts geändert, nur es hat sich ausgeweitet, eben zum Beispiel auf Freunde, dass man dort auch Dinge tun würde, die man sonst eher im familiären Kreis eben bespricht oder organisiert.
Ist ein Freundeskreis auch eine Familie? Kira Meyer sammelte erste, wenn man so will, Familienbilder und wir reden heute Abend in der Redezeit über das Thema, ja, was ist eigentlich Familie, inwieweit hat sich die Familie verwandelt und verändert sie sich? Wenn Sie daran denken, in welcher Familie sind Sie aufgewachsen, welche Familie haben Sie, was pflegen Sie in der Familie, dann rufen Sie uns an 08000 441777. Dr. Andrea Buschner ist Soziologin und ihr Schwerpunkt ist die gleichgeschlechtliche Lebensweise an der Uni in Bamberg. Guten Abend, Frau Buschner.
Guten Abend.
Frau Buschner, in welch einer Familienkonstellation sind Sie aufgewachsen?
In einer ganz klassischen Familie, also die traditionelle Kernfamilie sozusagen.
Was heißt das als Soziologin Kernfamilie?
So wie man das aus dem bürgerlichen Familienideal kennt, Vater, Mutter, leibliche Kinder, verheiratete Elternpaar, klassische Rollenverteilung.
Wir kommen auf dieses Wort klassisch noch zurück und ob das Klassische sich tatsächlich erhält oder trägt. Konstanze Gerhardt ist Mitglied des Lesben- und Schwulenverbandes in Schleswig-Holstein. Guten Abend, Frau Gerhardt.
Guten Abend, Herr Bormann.
Frau Gerhardt, wir hören Sie über Telefon, das geht aber wunderbar. In welch einer Art Familienkonstellation sind Sie aufgewachsen?
Vater im Alter, also ich war 8 Jahre alt, als mein Vater verstorben ist und fortan waren wir eine Familie, Mutter und zwei Kinder.
Gab es später einen zweiten Vater?
Mehrere. Aber meine Mutter hat nie wieder geheiratet. Also meine Mutter hatte Freunde, aber hat nie wieder geheiratet. Und mein Vater, das muss man auch noch dazu sagen, es war seine zweite Ehe mit meiner Mutter.
Und es ist immer ihr Vater geblieben, auch in ihren Gefühlen und Gedanken.
Ja, es war mein sehr geliebter Vater, der leider viel zu früh verstorben ist für meine Begriffe.
Martin Patzelt ist CDU-Mitglied und Mitglied im Familienausschuss. Er ist der Politiker in der Runde. Guten Abend, Herr Patzelt.
Seien Sie grüßt, Herr Bullmann.
Herr Patzelt,
auch die Damen natürlich.
Ja, Herr Patzelt, auch an Sie die Frage, in welcher familiären Konstellation sind Sie aufgewachsen?
Wir waren 13 Geschwister, 14 Geborene, 13 sind aufgewachsen.
13 Geschwister?
13 Geschwister von einem Elternpaar und von diesen 13 Geschwistern leben heute noch 9.
Ja, Wenn man dann hört, Sie sind jetzt im Familienausschuss, ist es ein Zufall, dass Sie mit so vielen Geschwistern im Familienausschuss sind?
Ich denke mal eher nicht. Ich habe mich für diesen Ausschuss beworben und habe den Zuschlag bekommen. Männer sind ja da nicht so am Drängeln, wenn es um diesen Ausschuss geht. Mhm. Und ich dachte, da habe ich meine Kompetenzen von klein auf.
Was machen die Politiker im Familienausschuss?
Die so überlegen, angestrengt, wie sie Familien fördern und durch gesetzliche Rahmenbedingungen unterstützen können.
Wenn Sie Familien fördern, wir können ja gleich mal nachfragen, was ist denn für Sie eine Familie, wo die Politik sagt, ja, die fördern wir?
Ich halte mich ganz streng an das CDU-Programm 2009 formuliert, 2013 nochmal so erneuert. Familien sind die Orte, wo Erwachsene und Kinder in dauerhafter und verlässlicher Beziehung miteinander und füreinander da sind.
Das heißt, Sie sagen nicht biologisch, es muss nicht der Erzeuger und die Mutter, das müssen nicht die Eltern sein.
Nein, wir reden jetzt nicht von Ehe, sondern wir reden von Familie.
Ist es denn seit dem Beschluss des Bundestages für Sie etwas Neues im Familienausschuss? Müssen Sie neu denken, seitdem wir die Ehe für alle haben?
Die Ehe für alle lag lange in der Luft. Mhm. Die Fraktionsgemeinschaft, die sich neu gebildet hatte im Deutschen Bundestag, hat ja immer wieder Anträge eingebracht. Die SPD hat stillgehalten. Und sie haben das jetzt zum Beschluss gemacht, aber es war lange in der Diskussion.
Und ändert das Ihr Familienbild im Familienausschuss?
Überhaupt nicht. Ich habe ja gesagt, die Definition, die die CDU programmatisch definiert hat, die kann ich ganz gut vertreten und insofern habe ich keine Probleme damit.
Frau Buschen, als Soziologin, vorhin ist das Wort klassische Familie gefallen und Sie haben das schon beschrieben, nämlich Mutter, Vater, beide sind die Familie mit zwei Kindern. Ist dieser klassische Familienbegriff für Sie dabei, sich zu überholen?
Na, der ist eigentlich schon immer im Wandel begriffen, also eigentlich schon seit vor der Zeit, als die Urväter der Verfassung beispielsweise 1948, 49 Familie und Ehe definiert hatten, beziehungsweise dann bestimmte Idee im Kopf hatten, hat sich das immer wieder gewandelt und wandelt sich auch immer noch. Also Dinge, die früher unvorstellbar waren, was mit Ehe und Familie zu tun hatte, sind heute selbstverständlich. Also
zum Beispiel, was war unvorstellbar?
Dass eine Frau ohne die Erlaubnis ihres Mannes ihren Führerschein macht, erwerbstätig ist oder einen Fernseher kauft beispielsweise. Mhm. Das war undenkbar. Genauso undenkbar war es, dass beide in der Zeit, also 50er, 60er Jahre, dass die beide erwerbstätig sind. Da war es ganz klar, wer für welche Bereiche zuständig war. Für den häuslichen Bereich die Frau. Und für den Erwerbsbereich der Mann. Und solche Dinge wandeln sich immer mehr und die verlieren diese sozialen Normen, die dahinter liegen und die Leute eben zum Handeln auch anregen oder motivieren, die wandeln sich auch mit. Und der Gesetzgeber reagiert.
Aber das, was Sie beschreiben, beschreibt ja mehr die Ehe, nämlich das Zusammenleben von Mann und Frau. Mhm. Wir reden ja über Familie, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Mhm.
Also auch die Familie, also beispielsweise, was sich auch gewandelt hat und was viele Familien heute auszeichnet, oder charakterisiert es eben das Auseinanderfallen oder die Trennung von Elternschaft. Also während die Elternschaft früher von zwei Personen übernommen wurde, verschiedenen Geschlechts, also leibliche Elternschaft, biogenetische Elternschaft, genauso wie die soziale Elternschaft, also das sich kümmern und sorgen und auch die rechtliche, das wurde alles von zwei Elternteilen übernommen, gibt es heute eine Vielzahl an Familienformen, die eben bei denen eben multiple Elternschaft vorliegt. Das heißt, zwei Elternteile sind leibliche Eltern, die müssen aber nicht automatisch auch die sein, die sich um das Kind kümmern.
Sie haben die Stichwörter genannt und die sind vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch interessant, die uns zuhören. Das ist also soziale Elternschaft, die biologische Elternschaft und die rechtliche Elternschaft. Genau. Das klingt noch abstrakt, wir werden das noch unterfüttern. Aber wenn Sie jetzt zu Hause nachdenken, ja, wie ist das eigentlich bei mir? Was haben wir für eine Familie? Sind wir biologisch, sind wir sozial oder sind wir rechtlich miteinander zusammen? Wir sind gespannt. 0800 441777. Wir reden heute Abend über Familien, Familienbilder. 0800 441777. Nadine Kleinen, guten Abend, Frau Kleinen aus Recklinghausen.
Ja, guten Abend. Ich kann auch schon vorweg sagen, ich bin auch so ein Fall. Und zwar bin ich mit fast 2 Jahren adoptiert worden. Beziehungsweise war erst in Pflege und bin dann 88, also mit fast 4 Jahren adoptiert worden. Mhm. Und meine Adoptiveltern, dieses Wort benutze ich eigentlich nicht gerne. Das benutze ich jetzt nur, um das zu verdeutlichen, das sind meine Eltern. Das sind meine Eltern, die für mich da sind, die sich von Anfang an um mich gekümmert haben, um mich kümmern, die heute noch für mich da sind. Ich bin erwachsen, die sind trotzdem immer für mich da. Meine leiblichen Eltern haben mich da im wahrsten Sinne des Wortes in der Entschuldigung Scheiße liegen lassen, dass ich unterernährt war und verlaust und alles und ins Krankenhaus musste, um erstmal ausgepäppelt zu werden. Und meine Eltern, die haben mich dann angenommen, haben mich erst in Pflege genommen und haben sich immer um mich gekümmert. Die waren immer für mich da, die sind immer für mich da. Ich habe keinen einzigen genetischen Faktor mit meinen Eltern gemeinsam. Mhm. Ist mir aber Wurst, weil ich finde wirklich, dass das Soziale in dem Fall echt wichtiger ist als die Gene.
Das ist ein spannender Punkt, Frau Klein. Das würde ich gerne nochmal mit Frau Buschner besprechen. Kann es sein, dass wir in dem Wandel leben, dass das Soziale wichtiger wird als das Biologische, sprich das, was Frau Kleinen eben beschrieben hat, was sie halt nicht ist, weil sie ein adoptiertes Kind ist?
Ja, das kann man eigentlich schon sagen. Also, dass diese soziale Elternschaft, das sich kümmern, Verantwortung übernehmen, diese Solidargemeinschaft, dass das zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Also, das zeigt sich auch an Begriffen wie Wahlverwandtschaft. Wir hatten es auch am Anfang in den Einspielern, Freunde sind meine Verwandte. Also, ist es immer mehr, es geht immer mehr dazu über, zu sagen, Familie ist der da ist, der sich kümmert.
Wie ist das für Sie, Frau Gerhard, wenn Sie das hören? Sie sind Mitglied des Lesben- und Schwulenverbandes und wir haben die Ehe für alle jetzt. Würden Sie sagen, dass ein schwules oder ein lesbisches Paar mit einem Kind adoptiert oder durch Möglichkeiten der Technik gezeugt eine Familie ist?
Selbstverständlich. Familie ist da, wo Kinder sind. Da gehe ich sogar mit der CDU ganz konform.
Wenn Sie sagen, ich habe ein bisschen gewartet, weil ich dachte,
Also ich würde mal sagen, die Definition da, wo Kinder sind, die ist aus unserer Sicht, also aus CDU-Sicht einfach nicht ausreichend. Wir haben Kinder auf Spielplätzen, wir haben Kinder in Schulen, wir haben Kinder in Heimen. Das würden Sie ja, denke ich mal, Frau Gerhard, nicht alles als Familie bezeichnen wollen.
Oder, Frau Gerhard?
Familie ist dort, wo sich Erwachsene oder wie auch immer man es definieren mag, verantwortlich um Kinder kümmern.
Und dauerhaft, ja. Da sind wir ganz nah beieinander.
Frau Gerd, ja?
Und das sehen auch, sieht auch die Bevölkerung so. Also eine aktuelle Studie zu Leitbildern, also Familienleitbildern vom BIP, hat gezeigt beispielsweise, dass wenn man die Befragten gefragt hat, was ist denn für sie Familie? Ist beispielsweise ein kinderloses heterosexuelles Paar für sie Familie oder ist ein gleichgeschlechtliches Paar mit Kind Familie? Dann war der ausschlaggebende Faktor für Familie eigentlich immer die Existenz von Kindern. Also wenn erwachsene Menschen mit Kindern zusammenleben, also auch eine alleinerziehende Person beispielsweise mit Kind. Also diese Generationenbeziehung ist ein wichtiges Kriterium in der Bevölkerung für die Definition von Familie.
Speichern Sie das mal kurz, Herr Patzelt. Ich wollte mal aufgrund dieser Umfrage nochmal nachfragen. Welche Rolle spielt denn die Tatsache, dass das Kind auch ein sogenanntes leibliches Kind ist im Familienbild in Ihrer Umfrage?
Es variiert natürlich, diese Familienleitbilder variieren sehr stark damit, in welcher Familienform die Befragten selbst natürlich auch leben. Mhm. Aber diese Leiblichkeit hat wenig Effekt oder das ist nicht so wichtig wie die Existenz. Und zum Beispiel auch die Existenz einer Ehe ist für die Definition von Familie heute einfach für die große Mehrheit nicht mehr relevant für die Definition als Familie.
Herr Patzelt, ich hatte Sie unterbrochen.
Ja, verständlich. Ich wollte nur noch mal den Begriff aus meiner Sicht von Familie erweitern. Sie ist aus Sicht der CDU auch in der programmatischen Formulierung auch die Gemeinschaft von Kindern, die sich um ihre Eltern kümmern. Das heißt also über die Kindheit hinweg ein Generationenverbund, wo in Verantwortung dauerhaft übernommen wird.
Das heißt, die Familie hat eine soziale Aufgabe.
Ja, und über Kinder hinweg, das wollte ich nur noch mal sagen, aber Kinder sind ja immer Kinder. Auch
wenn sie denn wir reden heute Abend in der Redezeit über die Familie und ich bin sicher, Sie haben auch einen Begriff, einen Familienbegriff, einen eigenen oder ein Familienerleben. 08000 441 777 ist unsere Telefonnummer. Was ist für Sie Familie? Das ist die Frage. 08000 441 777. Konstanze Gerhard als Mitglied des Lesben- und Schwulenverbandes. Seit wann ist eigentlich bei den Lesben und Schwulen die Debatte ausgebrochen? Ja, wie ist das mit uns und Familie?
Die Debatte, die gibt es schon immer, weil es schlicht und einfach so ist, dass ein Drittel aller lesbischen Frauen Kinder haben, meist aus heterosexuellen Beziehungen, früheren heterosexuellen Beziehungen und in letzter Zeit, in den letzten Jahren häufig auch über Samenbanken oder künstliche Befruchtung oder andere Möglichkeiten. Das heißt, die Debatte, wenn zwei Frauen oder beziehungsweise auch, was durchaus auch möglich ist, wenn zwei Männer zusammenleben und auch die ein Pflegekind oder Pflegekinder bekommen oder haben, diese Debatte, wie Familien beziehungsweise im Lesben- und Schwulenbereich sogenannte Regenbogenfamilie, das leitet sich ab von dem Regenbogen, dem Zeichen für Lesben und Schwule. Mhm. Und dann werden solche Familien, also in denen Lesben und Schwule Kinder großziehen, werden Regenbogenfamilien genannt. Diese Debatte führen wir, ich sag mal, mindestens seit 1997, also seit 20 Jahren, wenn nicht sogar schon länger.
Mit welchem Erfolg?
Naja, mit ziemlich großem Erfolg, würde ich sagen, weil zum einen gibt es ja diverse Studien, in denen geforscht worden ist, ob Kinder in Regenbogenfamilien schlechter, besser, gleich, anders oder sonst irgendwie aufwachsen und das Ergebnis immer gewesen ist oder die Ergebnisse immer waren, dass sie in Regenbogenfamilien sehr gut aufwachsen, dass sie keine Nachteile haben, dass sie ausschließlich Nachteile haben, weil sie von außen, also von anderen, also in den Außen, also in der Schule und im Kindergarten dann gemobbt werden, aber sie werden in der Familie selbst haben sie keine Nachteile aufgrund ihrer lesbischen oder schwulen Eltern. Und natürlich ist es auch ein großer Erfolg, dass wir jetzt die Eheöffnung haben seit letzten Freitag, weil das gibt natürlich auch jetzt noch nicht komplett, aber es gibt natürlich eine sehr viel größere Rechtssicherheit für die bereits bestehenden Regenbogenfamilien, die wir in Deutschland haben.
Was empfehlen Sie denn den Paaren, wie Sie das eben beschrieben haben, wo Sie erleben, dass die Kinder gemobbt werden, weil es eben auf dem Elternabend zwei Männer oder zwei Frauen gibt?
Naja, das ist wie im Leben, wie im normalen Leben auch persönliches Kennenlernen ist in der Regel der Weg zu einer Lösung, weil solange man Personen persönlich kennenlernt und eine Beziehung und einen Bezug zu denen aufbaut, dann funktioniert das auch mit der Kommunikation. Also ich glaube, dass zwei Frauen oder zwei Männer beim Elternabend nicht per se gemobbt werden, sondern dass es gibt einfach Vorbehalte. Ja, können die das? Und
Das Kind wird ja womöglich gemobbt.
Ja, ich meine, Kinder mobben sich aus unterschiedlichsten Gründen immer miteinander. Das mag auch ein Grund sein. Aber auch da können natürlich Lehrkräfte dann pädagogisch eingreifen und auch das Thema Regenbogenfamilien dann zum Beispiel im Unterricht oder auch in der Kita oder was weiß ich, wo auch einfach vollkommen stressfrei nebenbei mal auf die Tagesordnung setzen.
Herr Patzelt, Sie sind ja Mitglied einer Partei, die auch das C in sich hat. Was sagen Sie denn denjenigen, die argumentieren, Familie ist nur dann Familie, wenn es eine biologische Familie ist? Das heißt, es wird ein Kind gezeugt, es wird geboren und es gehört blutsverwandt zu dieser Kernfamilie.
Na, es ist zunächst mal weder historisch noch christlich, also von dem Neuen Testament her, so abzuleiten, dass tatsächlich familiäres Zusammenleben immer nur auf natürlicher Grundlage seine Wurzeln hat und haben darf. Und ich unterscheide jetzt wieder sehr nachdrücklich auch von der Ehe. Bei der Ehe sehen wir die Dinge anders als katholische Kirche, und muss ich auch wieder sagen, und evangelische Kirche anders. Da geht es tatsächlich um das Zusammenleben von Mann und Frau, auch mit dem Ziel, neben anderen Zielen sicher, Nachkommenschaft auf natürliche Weise auch das Leben zu schenken. Also aus irgendwelchen anderen Gründen, sei es, dass durch Samenspende Leben erzeugt wurde oder wie auch immer, in vitro, eine Familie sich bildet, dann ist sie eine Familie. Sie ist einfach existent als Familie. Und historisch gesehen, da hat ja Frau Dr. Buschner auch schon darauf hingewiesen, haben wir die ganz unterschiedlichsten Formen. Denken Sie mal an die vielen Menschen, die im Mittelalter überhaupt nicht heiraten durften, weil sie keinen Besitz hatten. Sie haben mit ihren Frauen und Kindern zusammengelebt, familiär zusammengelebt. Wir müssen dann auch unterscheiden zwischen Großfamilie und der modernen Kleinstfamilie, die sich auch unterdessen schon wieder zu einer größeren Familie entwickelt. Das sind ja alles ein Werden und Vergehen von Form.
Mhm. Wir reden jetzt im Moment sehr viel über, was ist Familie, was ist womöglich nicht Familie, wie kommt Familie zustande. Wir sollten den Fokus vielleicht ein bisschen größer machen. Und Frau Buschner als Soziologin, welche Rolle spielt denn Familie in all den Schattierungen, die wir jetzt gehört haben, für eine Gesamtgesellschaft? Anders gefragt, kann eine Gesellschaft auch so funktionieren, dass es keine Familien gibt?
Naja, die Familie übernimmt ja Funktionen, die der Staat andernfalls übernehmen müsste. Also beispielsweise übernimmt sie Funktionen wie die Regeneration der arbeitenden Bevölkerung beispielsweise. Oder sie befriedigt körperliche und psychische Bedürfnisse.
Was
sie,
heißt das praktisch? Die Arbeitskraft erholt sich am Wochenende mit der Familie oder was heißt das?
Ja, in der Familie findet Freizeit statt, in der Familie findet Erholung statt. Mhm. Die Familie ist die Sphäre, wo eben nicht erwerbstätig, wo man nicht erwerbstätig ist. Also da findet die Freizeit statt, die angenehme Zeit sozusagen. Kann natürlich auch stressbehaftet sein, können auch Konflikte sein, natürlich. Aber im Grunde genommen ist es die Zeit der Regeneration. Es sichert den Fortbestand der Gesellschaft. Es ist so, dass natürlich dort in der Familie auch die solidarische Unterstützung unter den Generationen stattfindet. Und zwar in beide Richtungen. Also es werden Kinder erzogen, Werte werden vermittelt, Alte werden gepflegt. Mhm. Also das sind alles Funktionen, die Familie übernimmt, die andernfalls ja jemand anders übernehmen müsste. Also die Pflege von Alten, die Pflege von Kindern, die Erziehung von Kindern und so weiter und so fort. Also wäre eine Gesellschaft ohne Familie undenkbar.
Welche Möglichkeit hat denn Herr Patzelt als Politiker in der Runde, die Politik dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft möglichst familienreich ist und nicht alle in Individualität und in Single-Dasein enden?
Also ich würde erstmal den letzten Satz von Frau Buschner unterstützen wollen. Gesellschaft ist ohne Familie nicht denkbar, weil die Familie in der Primärsozialisation und dann auch in den unterschiedlichsten Funktionen durch Staat einfach nicht zu adäquat vergleichbar zu leisten ist. Eher schlecht als recht. Und jetzt hat der Staat aufgrund dieser Erkenntnis und Überzeugung die Pflicht, so wie es das Grundgesetz eigentlich auch gebietet, nicht nur die Ehe, sondern auch die Familie zu stützen, zu stärken, zu fördern mit all den Möglichkeiten, die er dazu findet.
Fördern Sie denn auch Alleinerziehende? Sind es für Sie auch Familien oder sind die besser gefördert, die das klassische Familienbild in der Politik erfüllen?
Wir haben noch einige Unterschiede, das ist zum Beispiel Ehegattensplitting. Mhm. Wir haben bestimmte steuerrechtliche andere Regelungen. Aber vom Grunde her, von der Tendenz, haben wir unser Auge gerade auf die alleinerziehenden Frauen gerichtet, weil sie oft die sind, die Beruf und Arbeit schlechter miteinander verbinden können als Alleinerziehende und die meistens auch materiell schlechter gestellt sind. Ich glaube, auch hier sind wir sehr stark im Wandel, diskutieren auch über diese Fragen sehr intensiv im Familienausschuss. Und ich glaube, wir werden als Politik immer mehr da Unterstützung geben, wo Funktionsverluste oder eine Funktion oder eine Aufgabe unter sehr schweren Bedingungen nur durchgeführt werden kann.
Was sind Funktionsverluste?
Funktionsverluste sind zum Beispiel, wenn Eltern sich nicht genug um ihre Kinder kümmern können, aus zeitlichen oder materiellen Gründen, wenn sie ihre Kinder nicht genug fördern können, wenn sie aufgrund von Krankheiten für ihre Kinder nicht genug einstehen können, wenn sie aufgrund von psychischen oder körperlichen Gebrechen oder auch Eigenheiten die Betreuung ihrer Kinder nicht optimal durchführen können. Wenn sie vielleicht auch in Konfliktsituationen mit ihren Kindern leben und sich verhakelt haben, das heißt öffentliche Erziehungshilfe dann geleistet werden muss und dann bietet ja das Kinder- und Jugendhilferecht eine ganze Palette von Möglichkeiten. Aber immer ist es das Ziel und das war auch in den letzten Wochen nochmal ein Streit bei der Novellierung des KJG, immer ist unser Ziel als Unionspolitiker jedenfalls, dass wir die Familie in ihrer Wirkmöglichkeit stärken und fördern und mit der öffentlichen Erziehung eigentlich dann immer erst antreten, wenn die Familie nun wirklich das nicht leisten kann.
Aber das tun Sie natürlich auch, weil vorhin das Stichwort gefallen ist, für den Fortbestand der Gesellschaft.
Ich weiß nicht, ob wir das noch so vordergründig im Sinn haben. Wenn ich mal so rumfrage, wer seine Kinder hat, um die Gesellschaft zu regenerieren, da finde ich also kaum jemand, der dies aus dem Grunde tut.
Na, der muss es ja nicht bewusst tun, aber Politik hat ja eine Absicht.
Ja, natürlich beschäftigt uns schon die Bevölkerungsentwicklung in den letzten Jahren sehr stark. Aber dass wir aus dem ersten Grunde deshalb Kinder und Familien fördern, das glaube ich unterdessen nicht mehr. Die Regenerierung der Gesellschaft, wir schauen mal so in Selbstverständlichkeiten, jetzt schauen wir natürlich, dass es den Familien gut geht, auch mit unter dem Aspekt.
Wie ist das, Frau Gerhardt, als Mitglied des Lesben- und Schwulenverbandes, fühlen Sie sich denn von der Politik, wenn es um den Begriff Familie geht, genügend unterstützt?
Naja, würde sagen, bedingt. Also solange es weiterhin Diskriminierung gibt gegenüber Regenbogenfamilien oder es nicht, ich sag mal in Anführungsstrichlein, selbstverständlich ist, dass auch zwei Frauen oder zwei Männer Kinder aufziehen, fühle ich mich als oder fühlen wir uns als Regenbogenfamilien auch nicht wirklich gesehen und nicht wirklich akzeptiert. Und es ist ja jetzt auch so, also Ehegleichstellung oder Eheöffnung ist das eine Thema, aber das heißt noch lange nicht, in heterosexuellen Paaren ist es so, dass wenn die Mutter das Kind bekommt, dann ist der Vater selbstverständlich automatisch, also der Ehemann ist automatisch der Vater des Kindes, egal ob er es ist oder nicht. Und bei lesbischen Paaren ist das so, dass die Ehefrau, also die jetzt bald dann sich als Ehefrau bezeichnen darf, dass die trotzdem das Kind ihrer Partnerin adoptieren muss und durch einen langwierigen und teuren und anstrengenden Adoptionsprozess durch muss.
Das ist auch bei der Ehe für alle so in Zukunft?
Ja, das ist das. Also ich hoffe, dass das noch geändert wird, aber im Moment ist das die Rechtslage.
Wir haben Freitag entschieden. Und ja. Die anderen Gesetze werden jetzt sukzessive angepasst. Also Sie glauben doch wohl selber nicht daran, Frau Gerhardt, dass das volle Adoptionsrecht nicht auch auf diese Art von Ehe übertragen wird.
Sie befürchtet es zumindest, dass das
nicht... Nein, es geht, aber es geht meine, ja nicht um das.
Das war ja eins der Hauptziele, jedenfalls nach...
Es ging ja, Frau Gerhardt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ging es ja nicht ums Adoptionsrecht, ums Gemeinsame, sondern um die Ehelichkeitsvermutung, die bei heterosexuellen, also bei Ehepaaren vorhanden ist. Also ja, diese Annahme, dass der Ehemann auch automatisch der rechtliche Vater des Kindes ist. Und diese Ehelichkeitsvermutung wird vermutlich nicht, meinten Sie, Frau Gerhardt, direkt auf lesbische Paare übertragen werden.
Richtig, davon gehe ich im Moment aus, aber ich hoffe es natürlich.
Ja.
08000 441 777, das ist die Telefonnummer der Redezeit und wir reden heute Abend über die Familie, über Familienbilder und fragen, inwieweit verwandelt sich das Familienbild, und die konkrete Frage an Sie lautet, was ist für Sie Familie, wie erleben Sie Familie? 08000 441 777. Frau Buschner, als Soziologin, Sie haben das eben gehört, welche Rolle spielt denn Politik zur Stabilisierung von Familie?
Zur Stabilisierung und vielleicht auch zur Destabilisierung. Also,
gut, beides, bitte.
Ja, also ich denke schon, dass die Gesellschaft es schon auch wahrnimmt. Also es kommen ja auch immer wieder die Argumente mit, diese Kinder werden diskriminiert möglicherweise aufgrund ihrer Familiensituation. Und da kann es natürlich auch sein, dass wenn der Staat dieses Zeichen setzt, zu sagen, diese Familien sind anders oder nicht gleichwertig, bekommen nicht die gleichen Rechte wie andere Familien zugesprochen, dass dann natürlich das auch ein Zeichen für die Bevölkerung ist, okay, auch der Gesetzgeber sieht diese Familien nicht als gleich an. Also das ist immer wieder auch die Argumentation in unserer Befragung gewesen, dass die Diskriminierung eben vom Staat ausgeht oder dass der Staat, der Gesetzgeber durch die Gesetzeslage eben dafür sorgt, dass das in der Bevölkerung auch als minderwertig oder defizitär beispielsweise wahrgenommen wird, diese Familienform.
Würden Sie sagen, das ist seit letztem Freitag vom Tisch, dieses Problem?
Ja, zumindest ist es ein Zeichen. Also es ist ein politisches Zeichen, es ist ein Zeichen, okay, jetzt, das war ja auch immer die Diskussion mit, können wir nicht einfach die lesbischen Schwulenpaare in eine Lebenspartnerschaft schließen lassen und einfach komplett gleichstellen. Aber es ist ja trotzdem ein anderes Statement zu sagen, nein, das sind auch Ehepaare. Es ist das Gleiche. Und dafür haben Verbände wie auch der LSVD ja auch gekämpft, weil es eben auch ein Zeichen vom Gesetzgeber ist, dass eben die Öffnung der Ehe und nicht einfach nur die absolute Gleichstellung der beiden Rechtsinstitute.
LSVB heißt Lesben- und Schwulenverband Schleswig-Holstein. Herr Patzel, Sie wollten noch dazu was sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, das habe ich nie verstanden. Ich habe nämlich mit vielen Schwulen und auch Lesben unterhalten, die in gleichgeschlechtlicher Partnerschaft leben, und habe sie mir gefragt, warum wollt ihr denn die Ehe haben, wenn ihr rechtlich völlige Gleichstellung habt? Letzten Endes konnten sie es mir auch nicht beantworten.
Das kann ich Ihnen erklären.
Für mich überzeugend beantworten, und ich würde mal sagen, und ich habe es für mich immer so erklärt, dass es eben die Folge von wirklich lang anhaltender Diskriminierung und Alleinstellung und Ausgrenzung war, dass sie die Ehe, diese Institution, die heute viele junge Leute überhaupt nicht mehr eingehen. Zwei meiner erwachsenen Kinder sind nicht verheiratet. Also, dass sie gerade diese Ehe haben wollen, um damit sozusagen den empfundenen Makel ihrer Minderheit vielleicht ausgleichen wollen. Aber das wird nicht reichen, denke ich.
Sie wollten also dazwischen, Frau Gerhardt, nur zu.
Also, ich kann das Ihnen ganz einfach erklären. Also, ich bin verpartnert Und es ist schlicht und einfach so, jedes Mal, wenn ich irgendwo eine Versicherung beantrage oder irgendein amtliches Formular ausfüllen muss, darf ich nicht ankreuzen, verheiratet, sondern ich muss angreifen, Lebens-, also wie heißt das?
Und was macht das in Ihrem Leben anders?
Das heißt, ich bin jedes Mal mit einem Zwangsouting konfrontiert, genau. und ich kann mich erinnern an irgendeine Situation, wo ich auf irgendeinem Amt irgendwas abholen musste und dann wurde das einmal quer durch den Raum geworfen oder Raum gerufen. Ja, das, also es war schon ziemlich diskriminierend.
Wenn ich sage verheiratet, dann oute ich mich ja auch. Es ist auch ein Zwangsouting.
Ja, aber wissen Sie, ich sage auch, ich bin verheiratet. Aber es ist natürlich so, ich darf es nicht offiziell sagen. Und alle meine Freundinnen und Freunde und selbst auf dem Standesamt haben die uns gefragt, wenn es um den offiziellen Teil ging, haben sie natürlich von eingetragener Lebenspartnerschaft gesprochen. Aber alle sprechen von Heirat. Und eigentlich ist es so. Und das, was mich wahnsinnig immer geärgert hat, es gibt einen Unterschied zwischen dem sperrigen Begriff eingetragene Lebenspartnerschaft und vor allen Dingen auch das Verb, ich habe gepartnert, erzählen Sie das mal irgendjemanden, und dem Unterschied, ich habe geheiratet, ja, oder wir heiraten nächste Woche oder sowas. Es sagt doch niemand, wir verpartnern uns nächste Woche, aber das klingt doch total albern.
Das stimmt schon, aber Ihre Argumentation erweckt in mir doch den Eindruck, dass Sie das eben, den Zwang, den Sie empfunden haben, sich zu outen, dass sie das doch dann als einen Makel irgendwo empfunden haben. Das verstehe ich eigentlich nicht, dass sie so nicht selbstbewusst und klar sagen können, natürlich, ich lebe in einer Ehe, also einer eingetragenen Lebensgemeinschaft.
Es gibt das
Lebenspartnerschaft.
Ja, Ehe, eingetragene Lebenspartnerschaft.
Ich sage das vollbewusst, voll selbstbewusst. Das ist überhaupt nicht der. Aber ich möchte einfach keine Unterscheidung haben, weil ich meine, es ist schlicht und einfach die ganzen Jahrzehnte. Also es gibt ja jetzt die eingetragene Lebenspartnerschaft, gibt es ja nun schon seit 2001. Und seitdem ist es schlicht und einfach so, dass es. Und am Anfang gab es lange nicht die Rechte, die wir jetzt hatten. Also da kann ich mich sehr genau dran erinnern.
Ja.
Und es war schlicht und einfach immer so. Die Ehe war die Ehe erster Klasse und die eingetragene Lebenspartnerschaft war die Ehe Leid oder die Ehe zweiter Klasse. Und das ist schlicht und einfach, ich sage jetzt mal, ein blödes Gefühl, wenn man immer nur zweite Klasse ist. Und warum soll man Lesben und Schwule nicht einfach gegenüber Heterosexuellen gleichstellen? Ich meine, es schadet doch niemandem.
Nee, das Gefühl verstehe ich gut, aber ich glaube nicht, dass durch die Gleichstellung in der Rechtlichkeit das Gefühl einer Minderheit damit und ein Bewusstsein in der Mehrheit der Bevölkerung automatisch sich verändern wird.
Frau Buschner,
das muss ich jetzt noch einwerfen. Also für mich hat sich die Situation als Lesbe allein durch die Schaffung des Rechtsinstituts eingetragene Lebenspartnerschaft schlicht und einfach positiv verbessert.
Elvira Oczynski aus Lüneburg, guten Abend.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ich wollte auch gerne mal was zu dieser Thematik sagen und etwas, was Sie bestimmt nicht gern hören.
Jetzt sind wir gespannt.
Also diese Sache, worum es geht, ist eine schwere Todsünde. In mehr als 7 Stellen in der Bibel steht es geschrieben.
Was ist eine Todsünde?
Hier steht es geschrieben, Römer
1:24.
Darum gab Gott sie in ihren Begierden, ihren Herzen, der Lasterhaftigkeit preis, sodass sie geschändet wurden, ihre Leiber und so weiter und so fort.
Gut.
Ich kann das noch weiter rezitieren, aber ich gehöre natürlich nicht den liberalen Katholiken an. Ich gehe immer zu den Pilsbrüdern und dafür lege ich Zeugnis ab. Und ich bin der Mutter Gottes geweiht.
Frau Oczynski, nun kann man das ja...
Ich werde zum Gesetzesbrecher, wenn ich das höre und das sehe, dass da an einer Sauerei am Freitag...
Gut. Das heißt, Sie fühlen sich als Gesetzesbrecherin, weil Sie sich an Gesetze halten, die Sie befolgen wollen.
Also es steht geschrieben, du sollst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Wahlzettel werde ich dementsprechend ausfüllen, auch wenn die Stimme damit ungültig ist.
Nun könnte man sagen, vor Gott sind erstmal alle Menschen gleich und jeder kann tun.
Das stimmt nicht. Ich gehe selbstverständlich daran, dass es eine himmlische Hausordnung gibt. Und selbstverständlich bin ich mein Bischof bzw. mein Beichtvater verpflichtet und Jesus Christus und Maria.
Wenn Sie so leben, dann ist das Ihre Entscheidung. Dürfen denn andere anders leben?
Also ich würde es mal so sagen. Ich würde jederzeit laut Zeugnis dafür abgeben, auch wenn ich dafür verhaftet werden würde.
Dürfen denn andere anders leben?
Was die anderen machen, ist ihre Entscheidung. Nur
da sind wir schon
es weit. Steht geschrieben, was geschrieben steht. Und am Ende der Tage wird abgerechnet.
Ja.
Und hier, die Bibel ist unverfälschlich.
Frau Czinski, vielen Dank für diesen Einwurf. Herr Patzel, Sie sind schon gedanklich mitgegangen, habe ich zumindest gehört.
Ja, natürlich, ich bin Katholik.
Dann bin ich gespannt, wie Sie dem entgegen argumentieren.
Also wir haben ja in der Entwicklung des Verständnisses der Bibel uns auch einem ganz anderen Verhältnis zur Sexualität genähert. Die Interpretation, die wir eben gehört haben, ist ja nicht nur eine Frage der Beurteilung von Homosexualität, sondern das wird im Zusammenhang doch eigentlich nur deutlich, dass die Sexualität als solche in der katholischen Kirche doch abgewehrt wurde. Deswegen haben wir immer noch den Stand der unverheirateten Priester, wir haben den Stand der Nonnen, die sagen zwar, und da hat sich Verständnis gewandelt, dass sie ganz für dieses Leben und für diese Lebensform da sind, aber der verpflichtende Zölibat bei Weltpriestern zum Beispiel ist doch historisch gesehen auch, nicht nur deshalb, aber so, dass sie auf Ehe und Familie und Sexualität verzichten sollen.
Aber was wir gehört haben,
und die Leibfeindlichkeit, das wollte ich nochmal sagen, die Leibfeindlichkeit, die haben wir doch in den letzten Jahrzehnten auch in der katholischen Kirche weitgehend reflektiert und überwunden, denke ich mal, in einem aufgeklärten Katholizismus. Und natürlich haben wir auch dadurch ein anderes Verhältnis bekommen in der Einordnung von Homosexualität.
Mhm. Frau Gerhard vom Mitglied für den Lesben- und Schwulenverbandes, wenn Sie diese Hörerin gehört haben, inwieweit spielt es immer noch eine Rolle, dass man womöglich denkt, das, was ich tue, ist nicht in Ordnung und womöglich werde ich dafür, ich sage nicht bestraft, aber vielleicht Folgen erleiden müssen?
Oh, was soll ich dazu sagen? Ich bin natürlich auch katholisch geboren, katholisch erzogen und katholisch aufgewachsen. Und ich habe die katholische Kirche aufgrund ihrer, wie soll ich sagen, negativen Haltung gegenüber Lesben und Schwulen verlassen. Und das war für mich eine gute Entscheidung. Und ich kann alle so sein lassen, wie sie sind. Ich habe da eine große Toleranzgrenze oder eine große Akzeptanzgrenze. Aber ich wünschte mir natürlich auch, dass Lesben und Schwule von der Kirche, also ganz speziell von der katholischen Kirche, genauso angenommen werden würden.
Wir verlassen mal die katholische Kirche, nehmen mal die Kirche gesamt. Frau Buschner als Soziologin in der Runde, welche Rolle spielen noch Institutionen wie zum Beispiel die Kirche bei der Frage, ist meine Familie, ich formuliere das mal so, ist meine Familie in Ordnung? Ist das richtig, was ich mache? Welche Rolle spielen solche Instanzen noch?
Die individuellen Familienleitbilder, also was man als Familie versteht oder wie man Familie sieht, wie sie agiert und wer dazugehört und so weiter und so fort, das hängt sehr stark von dem Zeitpunkt ab, an dem man gefragt wird von der Person, ab die gefragt wird von der Person, von dem Umfeld, mit dem man zusammen ist. Und je nachdem, wen sie natürlich befragen, ältere Menschen, jüngere Menschen, bildungsfernere Schichten oder Hochgebildete oder eben auch religiöse Menschen, das müssen ja nicht nur Christen sein, können auch andere Religionen sein, je nachdem, wen sie fragen, besteht je nach Subkultur, je nach Gruppe natürlich ein ganz anderes Bild und Leitbild und Familienleitbild. Und je mehr diese Personen sind und je mehr dieses Leitbild teilen, umso mehr hat es natürlich auch Einfluss auf die, die nicht nach diesem Leitbild leben.
Bernhard Rudolph aus Springe. Guten Abend, Herr Rudolph.
Ja, guten Abend in die Runde. Ich grüße Sie. Ja, weshalb ich anrufe, Sie haben ja eigentlich im Grunde ein sehr interessantes Thema. Und das ist wirklich nicht nur interessant, sondern auch durchaus weitreichend. Und deshalb hatte ich mir mal die Frage genommen anzurufen mit folgendem Anliegen. Wenn so ein Thema diskutiert wird, halte ich es für durchaus sinnvoll, dass man zunächst einmal erstmal abklärt oder zumindest hinterfragt, warum eigentlich der Gesetzgeber, also unser Staat, das Institut der Ehe als ein solches festgeschrieben hat. Das ist ja grundgesetzlich auch erwähnt, Artikel 6. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Da muss man doch zunächst mal klären, was ist eigentlich der Grund, weshalb ein Staat, ein solch aufgeklärter Staat wie der unsere, das unterstelle ich mal, das Institut, also ein Rechtsgebilde, wohlgemerkt ein Rechtsgebilde, fest zementiert hat. Das muss ja einen Ursprung haben, das fällt ja nicht vom Himmel, in Anführungszeichen. Jetzt kommt das Christentum dazu. Jetzt habe ich, das, was ich jetzt sage, ist ja alles nachlesbar. Auch, können Sie den Duden nehmen, ein Christ. Was ist ein Christ? Ein Christ ist ein Anhänger des Christentums. So, das heißt, dann kommen wir auf die Bibel und auf die alten Schriften zu sprechen. Das heißt, wenn man das jetzt logisch in die heutige Zeit verlängert, dann der heutige Staat hat das Christentum von der Bibel verlängert auf die heutige Zeit und hat daraus Gesetze abgeleitet. Wenn jetzt heute jemand kommt und sagt, dass das letztendlich alles Makulatur ist oder der Willkür freigegeben ist, dann muss man sich doch zumindest interessante Fragen stellen.
Hm. Wer sagt denn, dass es der Willkür freigegeben ist?
Ja, das ist eine gute Frage von Ihnen. Sie machen hier Ihren Job ganz gut. Tatsache ist, es geht mir, bleiben wir mal bei dem Rechtsgebilde der Ehe. Das ist meine Bitte eigentlich an Sie, an Ehe und Familie.
Ja.
Oder konkret an die Ehe. Da ist ja auch jemand aus der CDU dabei. Ihnen. Da hat ja das, ist ja das C immer vorne als erster Buchstabe.
Mhm.
Und da ist meine Bitte doch einfach mal, wenn man das wirklich, und ich will niemanden diskriminieren, das ist mir sowas von fern, aber die Ehe ist nun etwas Besonderes zwischen Mann und Frau. Ja? Und da möchte ich bitte, wenn der Staat das festschreibt, woher kommt das? Dann möchte ich das mal ausgesprochen hören von den Leuten. Wie kommt die Ehe ins Gesetz?
Gut, das ist eine wichtige Frage, Herr Rudolph. Sie hatten das zu Beginn Ihrer Ausführung gesagt, nämlich Sie haben das Gesetz gegeben. Sie hatten dann auch den Paragraph Artikel 6 erwähnt, ja, des Grundgesetzes. Herr Patzel, klären Sie uns auf, wie kommt es, dass Ehe und Familie gesetzlich, sogar grundgesetzlich geschützt werden, sprich der Staat sorgt dafür, dass diese Institution, so hat das Herr Rudolph, glaube ich, formuliert, geschützt wird. Warum ist das so?
Weil wir anfangs in unserer Diskussion schon darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir uns eine Gesellschaft ohne Familie kaum vorstellen können. Wir können sie uns nicht vorstellen, wie sie funktionieren sollte. Und wir, die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes, haben die Ehe auch funktional im Zusammenhang mit dieser Familie gesehen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten eine Entwicklung erlebt, dass man Ehe durchaus auch ohne Familie oder mit alternativer Familie denken kann. Und ich bin ja dem Anrufer sehr nahe, was das Eheverständnis angeht. Aber wir können nicht die Bibel eins zu eins so übersetzen. Wir müssen, wir zumindest als Christen heute, gehen exegetisch ran und fragen, was hat sie im Kontext der Zeit verstanden, was verstehen wir heute. Und so wie wir heute auch versuchen, das, was Christentum sagt, was die Bibel sagt, neu und zeitnah zu verstehen, so ist auch die Gesetzlichkeit auch immer wieder verändert, unabhängig vom Christentum. Und wenn jetzt eine Mehrheit in einer demokratischen Gesellschaft sagt, wir verstehen unter Ehe etwas anderes, dann habe ich als Politiker das zu akzeptieren, obwohl es nicht meine Meinung ist. Ich sehe Ehe immer als was anderes, aber sie wird definiert von der katholischen Kirche so. Und das ist nicht die ganze Gesellschaft und das ist auch nicht die Mehrheit der Gesellschaft. Insofern haben wir ein Auseinanderdriften von Begrifflichkeiten auch.
Frau Gehrt vom Lesben- und Schwulenverband, ist es für Sie ja gut so, dass der Staat rechtlich dafür sorgt, dass Ehe und Familie geschützt werden? Oder fühlten sich bis Freitag ausgegrenzt und nicht geschützt?
Also gut, dass am Freitag was passiert ist. Also das Grundgesetz ist ja jetzt 70 Jahre alt und damals hat man sicherlich nicht gedacht, dass Lesben und Schwule einander heiraten könnten und man hat sicherlich bei Ehe und Familie auch nicht an gleichgeschlechtliche Lebensweisen gedacht, aber es ist einfach so, dass sich in den letzten 70 Jahren sehr viel verändert hat. Ich meine, es hat sich ja nicht nur irgendwie zwischen Mann und Frau, es hat sich auch zwischen Mann und Frau was geändert. Zum Beispiel gibt es heute sehr viele Patchwork-Familien, ja, das hatten wir ja vorhin auch schon, aber so noch nicht benannt. Oder es gibt sehr viele Familien, wo wirklich sehr viele Alleinerziehende, Verwitwete und sonst irgendwas, ja. Und es ist schlicht und einfach so, dass ich mich als lesbische Frau natürlich besser durch den Staat geschützt fühle oder auch vertreten fühle, wenn auch ich jetzt, ich sag mal, heiraten darf. Ja, das ist schon natürlich durchaus positiv. Ja, und ich freue mich natürlich, dass der Staat sich da auch an die gesellschaftlichen Entwicklungen anpasst. Das nehme ich mit sehr großer Freude zur Kenntnis.
Ja, gerne, Frau Buschner. Mischen Sie sich ein.
Was ich denke, was hier ein wichtiger Punkt ist, ist bei dieser Frage, weshalb der Staat Ehe und Familie unter besonderen Schutz stellt, ist immer die Frage auch, welche Merkmale von Familie beispielsweise machen sie zu einer schützens- und förderwürdigen Einheit. Also ist es beispielsweise als Beispiel ist es diese gleichgeschlechtliche, diese verschiedengeschlechtliche Partnerschaft oder ist es vielmehr diese Solidargemeinschaft, die der Staat als schützens- und förderungswürdig sieht. Also da ist eben dieses Grundgesetz und auch eben der Familienbegriff interpretationsoffen. Also wenn es heißt, Familie soll geschützt und gefördert werden, muss immer auch überlegt werden, also in der Politik oder wo auch immer, muss überlegt werden, was an der Familie ist das, was sie wert macht, geschützt und gefördert zu werden und können das zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Partner
leisten. Lassen Sie mich das mal konkret in eine Frage fassen. Wenn ich Herrn Patzelt zugehört habe im Laufe dieser Stunde, fällt immer die Vermischung zwischen Ehe und Familie. Herr Patzelt, daher die Frage, ist die Familie auch geschützt, wenn es die Familie ohne Ehe ist?
Ich denke ja, wir haben ja viele Familien, das haben wir eingangs auch diskutiert, die nicht verehelicht sind.
Also das ist für Sie gleichgestellt?
Das ist, Familie ist auch nach dem Verständnis unseres Parteiprogramms die Gemeinschaft von Menschen, von Kindern und Eltern und Kindern, die dauerhaft und verlässlich füreinander Verantwortung übernommen haben. Und insofern ist das mehr als Ehe. Natürlich sehe ich, und ein größerer Teil in der CDU, die Ehe als Voraussetzung für die Familienbildung, für eine Form von Familienbildung an. Und ich würde gerne nochmal über Kinder sprechen. Wir haben überhaupt nicht über Kinder gesprochen. Mich hat das so belastet, dass wir in der Diskussion am Freitag im Parlament keinen Beitrag hatten, der sich mit Kindern beschäftigt hat. Denn wir schützen ja vor allen Dingen auch die Familie, weil sie den Kindern, und darüber haben wir auch vorhin gesprochen, weil sie den Kindern ein guter Ort ist, dass sie heranwachsen können und selbstständig werden können und in ihre Freiheit wachsen können. Und das ist eine ganz wesentliche Funktion von Familie und deswegen schützen wir sie auch.
Gut, Gabi Hornstinner aus Göttingen. Guten Abend, Frau Hornstinner.
Guten Abend.
Sie haben das Wort.
Ja, guten Abend.
Ja, guten Abend, Sie haben das Wort.
Ich habe das Wort. Und
ja.
Na gut, dann nehme ich das Stichwort mit den Kindern mal gerne auf. Also
danke.
Ich bin seit 40 Jahren als Hebamme tätig. Und habe das noch erlebt, dass Frauen also verschämt sich als verlobt bezeichnet haben, wenn sie unehelich schwanger kamen, um ihre Kinder zu gebären. Ich habe noch erlebt, dass wir Stempel auf die Akten gemacht haben, ob nun jemand verheiratet ist oder nicht verheiratet ist und ob man eine verheiratete oder eine unverheiratete Frau in ein Zimmer legen kann. Das ist natürlich Gott sei Dank Geschichte. Was mich in diesen vergangenen Jahren sehr berührt, ist, wie viele Kinder in Verhältnisse geboren werden, die sich in diesem Augenblick in der Tat als Familie verstehen. Aber wenn wir Familie so definieren, dass da die Großen für die Kleinen sorgen oder irgendwann mal die Erwachsenen für ihre alten Leute sorgen, dann sehe ich das sehr häufig überhaupt nicht.
Ja.
Ich habe ganz viele Frauen in der Betreuung, 3 Kinder, jedes hat einen anderen Vater. Nicht unbedingt, weil die Frau jetzt pausenlos Lust gehabt hätte zu wechseln, sondern weil es auch viele Leute gibt, die sich zum Sex verabreden wie zum Badminton und ganz erstaunt sind, dass Verhütung nicht immer so richtig funktioniert. Immer noch, heute noch. Ich sehe dann, dass Kinder hin und her gezerrt werden. Montags und Dienstags sind sie bei der Mama, mittwochs und donnerstags beim Papa und am Wochenende wechselnd hier und da. Ich würde mir für solche Verhältnisse wünschen, dass die getrennten Eltern eine Familienwohnung unterhalten müssen und dann können die Väter und Mütter jeweils 2 Tage in ihrer eigenen Wohnung sein, aber die Kinder müssten einfach bleiben dürfen, wo sie immer sind. Solche Sachen sind sehr, sehr häufig geworden und die Kinder tragen das bewundernswert gut oder vielleicht auch nicht bewundernswert gut. Ich habe heute im Radio gehört, irgendwie 45.000 junge Leute jedes Jahr verlassen in Deutschland die Schule ohne Schulabschluss. Es gibt Zusammenhänge zwischen Geborgenheit und der Fähigkeit, in die Schule zu gehen.
Mhm.
Ich möchte jetzt nicht unbedingt zu einem mittelalterlichen Familienbild zurück, was im Übrigen gesetzlich nur das Erbe geregelt hat und solche Dinge und mit Liebe oder sowas wenig zu tun hatte. Aber wenn Sie die Kinder selber befragen, ich gehe seit vielen Jahren auch in Schulen und unterrichte Kinder in Sexualkundeunterricht und dann gibt es immer eine Einheit, wo sie selber Familie definieren, was machen Familien miteinander, dann sind 80% der Antworten, die gehen zusammen einkaufen und die fahren zusammen in Urlaub. Das ist das, was den Kindern einfällt. Ganz selten fällt ihnen mal ein, die sorgen füreinander, die beschützen einander, die helfen einander, die arbeiten miteinander. Die kümmern sich um die Oma zusammen oder irgendwie sowas. Die Kinder erleben Familie als Freizeit. Und da wünschte ich mir schon, dass wir uns da ja vielleicht dafür stark machen würden, Familie vom Kind her zu sehen, weil sie diejenigen sind, die am wenigsten Einfluss nehmen können.
Also ich danke Ihnen ganz herzlich.
Herr Passet, ich nehme das Dank und gebe es weiter. Ich habe vorher eine Frage an Frau Hornstinder. Wenn Sie sagen, die Kinder erleben Familie als Freizeit, worauf führen Sie das zurück? Haben Sie das mal für sich?
Ich glaube, dass also zum einen denke ich, wenn Sie sich eine moderne Familie in einer Doppelhaushälfte in irgendeinem Neubaugebiet vorstellen, dann geht es denen ja schon richtig gut. Und das ist völlig egal jetzt, ob die beiden Eltern lesbisch sind oder schwul sind oder verheiratet sind oder was auch immer. Dann, ich komme in diese Haushalte und diese Haushalte sehen aus wie aus einem Katalog. Da wird nicht gegärtnert, da wird nicht gestrickt, da wird nicht genäht, da wird nicht gemalert, da wird nicht gebaut, da wird nicht gebastelt. Da wird Essen aus der Tiefkühltruhe aufgewärmt. Das Einzige, was noch stattfindet, ist Einkaufen, sauber machen, vielleicht noch Wäschepflege.
Um im Bild zu bleiben, Frau Hornstinder.
Es geschieht nichts miteinander. Ja. Und dann können die Kinder sich natürlich als etwas miteinander schaffen, schafft Beziehung. Und wenn die Kinder das mit den Eltern in diesen Lebensverhältnissen gar nicht mehr erleben brauchen, weil wir das gar nicht mehr nötig haben, dann müssen wir uns was Neues einfallen.
Ich bleibe mal bei Ihrer Doppelhaushälfte, Frau Hornstein, ich bleibe mal bei Ihrer Doppelhaushälfte und wandle das mal in eine Frage an Frau Buschner als Soziologin. Hat die Arbeitswelt dafür gesorgt, dass sich Familie so verändert hat? Frau Hornstein, sind wir nicht böse, wenn ich das jetzt sage, dass es Frau Hornstein nicht mehr gefällt, weil es nur noch die Doppelhaushälfte gibt und Familie ist Freizeit, aber nicht mehr miteinander etwas tun? Liegt das an der Arbeitswelt?
Ja, es liegt unter anderem an der Arbeitswelt. Also es liegt an verschiedenen Faktoren, an den Anforderungen, die aufgrund der Erwerbstätigkeit auf die Menschen zukommt, aber auch die vielen Interessen, die Individualisierung, die dazu geführt hat, dass 4 Familienmitglieder unterschiedliche Interessen verfolgen und das auch tun können, weil überall verschiedene Sportvereine und kulturelle Angebote vorhanden sind. Und es ist zunehmend so, also die Forschung hat auch gezeigt, dass es zunehmend mehr nötig wird, Familie herzustellen. Also Familie wird zur Herstellungsleistung. Also man muss ganz bewusst auch dieses, wir geben uns Mühe, wir gestalten gemeinsame Abendessen, wir achten bewusst darauf, dass Dinge in Balance gehalten werden, Bedürfnisse der verschiedenen Mitglieder. Also das ist mehr heute, mehr bewusst und auch tatsächlich mit Anstrengung verbunden, Familienleben herzustellen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war.
Was würde denn passieren, wenn man Familie nicht herstellt, Frau Buschner?
Dann würden sich Individuen hin und wieder kreuzen und deren Leben sich hin und wieder kreuzen. Aber es würde kein Familienleben, so wie es die Hörerin gerade gesagt hat. Man würde eher so nebeneinander herleben. Hin und wieder würden sich die Wege kreuzen. Aber dass es tatsächlich Familienleben gibt, so wie man sich das vorstellt, dass man Zeit zusammen verbringt, dass man füreinander sorgt, dass man beispielsweise Gespräche miteinander führt, dass beispielsweise die Multilokalität von Familien, dass es eben an verschiedenen Orten stattfindet. Es erschwert es natürlich auch enorm, dass man Gespräche führt, dass man Zeit miteinander verbringt und das ist dann mit Aufwand verbunden, diese Familie herzustellen im Alltag.
So, jetzt habe ich an Sie drei eine Abschlussfrage, denn es ist kurz vor 22 Uhr, dann haben wir die Nachrichten und die Frage lautet ganz schlicht, Herr Patzelt, Sie sind Mitglied im Familienausschuss der CDU, ganz kurze Antwort, wenn Sie an sich denken, was ist für Sie das Wichtigste an Familie?
An Familie ist das ein Ort, wo Menschen vertrauen, zueinander gewinnen können, wo sie sein dürfen, wie sie wollen und wo sie zusammen eine Aufgabe für sich finden. Mhm. Das hält sie zusammen.
Konstanze Gerhardt, als Mitglied des Lesben- und Schwulenverbandes, was ist für Sie das Wichtigste an Familie?
Dass es den Kindern gut geht und egal, welche Form diese Familie hat, das ist mir egal.
Frau Buschner, als Soziologin in der Runde, was ist für Sie das Wichtigste an Familie?
Dass es sich um Menschen handelt, die füreinander da sein wollen, finanziell wie pflegerisch sorgend, die füreinander da sind und füreinander einstehen wollen. Das ist eigentlich das Wichtigste, diese Solidargemeinschaft.
Ich danke Ihnen dreien für diese interessante Runde heute Abend. Wir sprachen über das Thema der rasche Wandel der Familie, der Familienbilder. Was ist die Familie heute noch und wie hat sie sich verändert? Die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen reden wir über die Ziele des Hamburger G20-Gipfels. Wir haben das etwas zugespitzt, denn wir fragen morgen, wem nützt der freie Handel? Das ist ja ein Aspekt des G20-Gipfels. Und morgen ist dieser Aspekt halt, wem nützt der freie Handel? Die Ziele des Hamburger G20-Gipfels. Sie können jetzt schon schreiben, ndr.de/redezeit, zu Ihrem Gedanken des freien Handels. Oder Sie rufen uns morgen an ab 20.30 Uhr unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Ich sage sie nochmal, 08000 441777. Und dann reden Sie morgen in der Redezeit über die Frage, wem nützt der freie Handel, eines der Ziele des Hamburger G20-Gipfels. Das morgen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Wie immer einen schönen Abend, bis bald, machen Sie es gut und tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.